Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2024. Heute diskutieren Harald Fortmann, Executive Partner bei 514, Bosse Küllenberg, Senior Advisor Operations bei Pilot, Thilo Hertwig, Inhaber der Galerie Streulicht und Van Ray, Street Art und Graffiti-Künstler, darüber, wie KI die kreative Arbeit beeinflusst oder ob sie zu einer Neudefinition von Kreativität überhaupt führt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Herzlichen Dank, liebe Vivian, herzlichen Dank und schöne Grüße auch noch zurück an Oliver und das Panel gerade. Schön, dass ihr da wart und schön, dass ich dich wenigstens mal virtuell wiedersehen konnte, lieber Oliver. Wir starten gleich hier durch, was wir bei der Planung dieser Veranstaltung gar nicht bedacht hatten, aber das passt ja wie irgendwie für die Faust aufs Auge heute, wo wir sie gerade aufnehmen. Am 10. November ist parallel die Affordable Art Fair in Hamburg. Also wir sind eigentlich genau on point hier mit dem Thema Kreation, Kunst und künstliche Intelligenz. Und für die Leute, die jetzt hier mit dabei sind, vielleicht auch noch mal ein bisschen die Herleitung, wie ich überhaupt auf dieses Panel gekommen bin. Das resultiert eigentlich aus der Fotopia, dem neuen, wirklich erfolgreichen Format, Festival für Fotografie und Content Creation hier in Hamburg. Eine wirklich gelungene Veranstaltung, die sich jetzt in Hamburg über die letzten paar Jahre jetzt etabliert hat. Und in diesem Jahr war Thomas Hayo, vielen ja vielleicht als Germany's Next Topmodel Juror bekannt, aber im echten Leben ja auch ein super erfolgreicher Deutscher in New York mit dem ganzen Thema eben auch Creativity. Und der hat ein sehr, sehr spannendes Gespräch dort geführt mit dem Christian Pockwist, dem Creative Verantwortlichen der Fotopia, und hat einen Satz gebracht, der hat gesagt, am Ende des Tages wird KI vor allem das Mittelmaß killen. Und das hat mich so sehr angeregt, habe gedacht, Mensch, lass mal drüber diskutieren, und habe da auch noch mit verschiedenen anderen KI-Leuten dann auch schon am Markt diskutiert gehabt. Und das fand ich ganz interessant, um das mal so als Panel hier in den Raum zu werfen. Und deshalb eine super Mischung, die ich hier gewinnen konnte. Herzlichen Dank dafür an die drei Herren. Das ist mal so ein All-Mail-Panel heute hier. Ich hoffe, es sei mir vergeben. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf bedacht, sondern habe einfach geguckt, so wer bringt hier wirklich tolle Themen rein. Ich glaube, da haben wir eine gute Mischung. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrund, die Positionen, die die drei bekleiden und was sie machen, ist ja gerade schon angeflossen, aber vielleicht noch mal ein bisschen Hintergrund von meiner Seite. Bosse kenne ich schon eine ganze Weile und Bosse ist eben auch im Kreativbereich der Agentur gestartet, war eben klassischer kreativer Creative Director in den Agenturen und hat dann immer mehr den Schwenk hin zur Technologie gemacht. Und das fand ich immer sehr spannend, auch in den Diskussionen, die wir in den letzten Jahren immer wieder hatten, wie eben auch ein Mensch auch beruflich sich so in eine dann doch andere Richtung, die technologische Richtung verändern kann und vor allem immer getrieben eigentlich so diese unglaubliche Neugier, so habe ich dich immer erlebt, Bosse, dass du eben unglaublich neugierig bist und dich immer neuen Themen widmest und so auch deine Karriere gestaltet hast und eben zuletzt als Chief Technology Officer bei der Hemdenmarke Eterna und jetzt eben seit neuestem bei der Pilotgruppe hier in Hamburg, wo eben auch das Thema Kreation, Technologie und Media natürlich hier ganz groß auch im Vordergrund steht. Und dazu noch haben wir Thilo Hertwig. Thilo lustigerweise ja auch aus dem Online-Marketing-Business ursprünglich mal entsprungen, als Online- oder Chief Marketing Officer eben vor allem im Travel-Bereich unterwegs und eben vor ein paar Jahren seiner Passion nachgefolgt der Fotografie, sich da eben auch immer stärker und dann jetzt auch eindeutig auf das Thema Fotografie spezialisiert hat, als Fotograf unterwegs ist, sehr künstlerisch, sehr wertvoll. Auch mein neues Shooting gerade gemacht hat in Berlin und Hamburg, haben wir gerade neue Bilder für mich gemacht, war sehr spaßig. Und eben vor kurzem auch eine Galerie zusammen mit einem Kompagnon in Berlin aufgemacht. Die Galerie Streulicht, auch eine ganz tolle Location, wunderschön. Also kann ich jedem Berliner nochmal empfehlen, nach Schöneberg zu fahren und sie es anzuschauen. Und daneben von Ray, den ich schon auch seit längerer Zeit folge, weil ich einfach seine Kunst cool finde und auch die Story dahinter und der sofort Ja gesagt hat, als ich ihm im letzten Jahr angesprochen habe auf eine Charity-Aktion, die wir damals zugunsten der Esche gemacht haben. Und Sneaker bemalt haben, sowohl von Kindern, die dort eben Kunst lernen, wie eben von bekannten Künstlern. Und als ich ihn damals anschrieb, sag, hey, folge dem auf Insta und hätte dich gerne mit dabei, hat er sofort gesagt, ja klar, mache ich sofort. Und war dann auch bei der Vernissage mit vor Ort und wir haben gesehen, wie viel das den Kindern und vor allem auch den Eltern der Kinder dann gegeben hat. Das war ganz toll. Und da kam ein sauberer Erlös zusammen, der dann eben auch an die Esche gespielt wurde. so kamen unsere Wege zusammen. Und wer von Rays Kunst sehen will, muss nur heute Morgen oder Sonntag auf die Affordable Art Fair nach Hamburg gehen. Dort ist er auch repräsentiert und man kann das Ganze anschauen. Genau, das zur Einleitung. Worum geht es eigentlich um das ganze Thema KI und Kreation? Was passiert eigentlich damit? Und damit möchte ich einfach mal anfangen. Vielleicht fangen wir mal von der technologischen Seite an, Bosse. Was sind deine Beobachtungen, was gerade, also wir haben ja eine unglaubliche Beschleunigung. Ja, ich glaube, das ist ja das, was man, ne, ich kenne CTOs, die vor Jahrzehnten ja schon künstliche Intelligenz studiert haben und sie selbst aber alle total überrascht waren, wie schnell dann doch in den letzten 18 Monaten das ganze Thema eigentlich hochgekocht ist. Und vielleicht mal aus deinem Blick eben auch einer Media- und Kreativagentur, was passiert eigentlich gerade da und wie wird eigentlich Kreativität demokratisiert, würde ich jetzt einfach mal nennen.
Ich kann mich da erstmal einreihen. Also ich habe auch selber vor über 10 Jahren schon 2 US-Startups mit aufgebaut, wo wir damals mehr Machine Learning und Deep Learning Algorithmen hatten und bin daher auch wirklich lang schon mit dem Thema befasst. Aber mir ging es genauso. Ich bin letztes Jahr auch überrascht worden, dass es auch einmal so da war, so schlaglichtartig. Auf einmal stand da mit Journey und alle haben gepromptet und gesagt, ist nicht ernst zu nehmen, ist abstrakte Kunst, im besten Fall, so kann man es vielleicht so erkennen. So dann 2 Wochen später oder vielleicht waren es 2 Monate später, dann schon okay, aber und auf einmal war es da und das ist genau dieser Effekt so. Also was ist da passiert? Da sind einfach technologisch ganz viele Dinge zusammengekommen. Also es ist gar nicht, glaube ich, so am Ende, dass diese Technologie alleinig sich schlagartig so verbessert hat, sondern sowohl OpenAI als auch Midjourney haben einfach so einen Kombinationspunkt gefunden, wo wahnsinnig viele Technologien, die seit Jahren reichten und im Endeffekt auf einmal einen sichtbaren Mehrwert gebracht haben. So. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass es einfach eine sehr, wie man ja technologisch sagt, eine schmale KI ist quasi, die halt einfach eine sehr explizite Sache lösen kann, vor allem eine, wo wir Menschen oder wo wir einfach ganz lang gedacht hätten, das wäre halt so eine menschliche Domäne. Also dieses, was wir ja auch dann als diese generativen KIs, die ja, ich sage jetzt mal, eine gewisse Kreativität enthalten, quasi, wo ja auch unser Thema herkommt, quasi, wird die dann bei uns Menschen gekillt oder wird die komplett übernommen? Das gilt es hier heute herauszufinden. Aber das ist bestimmt eben dieses absolut Besondere gewesen, wo wir sagen, kacke, auf einmal schreibt der eine E-Mail und zwar nicht einfach aus Lückentext, der gefüllt wird, systemisch oder so, sondern auf einmal, ich sage, schreibt eine geile E-Mail zu dem Thema und dann schreibt das Ding eine geile E-Mail, ich fasse es nicht. Oder ich sage, zeig mir ein Bild von irgendwas und es ist ein Bild daran, es ist nicht ausgesucht aus dem Internet, es existierte vorher nicht so. Ich glaube, für uns Firmen wird es jetzt gerade, sind wir an dem Punkt, dass wir uns jetzt langsam alle oder wirklich alle damit rumgespielt haben und jetzt ziemlich genau wissen, was diese schmalen KIs können. Und wir stehen jetzt vor der Herausforderung, und davor stehe auch ich, löst das gerade für uns auf, dass wir eben auch so einer schmalen KI eine lange Kette an schmalen Dingen machen, die dann auch einen gewissen Business-Value haben und damit dann auch dann ernsthafte Prozesse ablösen kann. Da sind viele noch ganz am Anfang so. Das gilt es eben eher zu meistern. Da braucht man dann entsprechende Technologien für, aber das geht und das macht dann richtig, richtig Spaß.
Wenn jetzt, also die große Frage ist ja, ne, wie stark ist eine KI? Und wir sehen, glaube ich, in vielen Fällen, dass wir noch nicht Human Level erreicht haben, aber unisono ist eigentlich klar, dass das in den nächsten Jahren erreicht wird. Aber es ist ja immer noch was anderes, ob ich jetzt eine KI einsetze, um jetzt Vertragsrecht zu prüfen oder irgendwelche E-Mail-Texte zu schreiben oder sonstiges, oder ob ich wirklich Kreation auch haben möchte. Ich meine, Ray, Tilo, wie seht ihr das? Also wo seht ihr wirklich, also seht ihr eine Gefahr auf euch zukommen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt mal sagen würde, okay, ich nehme jetzt einfach mal 5 Bilder aus dem Internet, die du gemacht hast und lade die jetzt in die KI hoch und sag, mach mal was Ähnliches und dann habe ich einfach ein Bild im Stil von Ray an der Wand, das gar nicht von ihm gemacht wurde und muss dann eben nicht irgendwelche 5-stelligen Beträge dafür flirten. Ist das eine Gefahr, die ihr empfindet, also wo ihr sagt, ich gehe jetzt in Konkurrenz mit der Maschine oder seht ihr es eher als Ergänzung zu euren Arbeiten oder wo würdet ihr das Ganze momentan einstufen?
Tilo, möchtest du zuerst?
Also für mich ist es als allererstes mal ein Werkzeug, wenn ich zum Beispiel ein Shooting habe und jemand im Hotel eine Steckdose weghaben möchte oder gerade an der Wand oder so eine Sachen. Das spart einfach unfassbar viel Zeit für mich, die man früher im Photoshop aufgewendet hat. Und heute setzt man einfach einen Kreis drumherum und sagt, mach weg und ersetze Inhalte basiert. Und dann kommt die Wand dazu und eine Kachel oder wie auch immer. Also das kann man einfach überhaupt nicht mehr voneinander unterscheiden. Wenn jetzt jemand hergehen würde, so wie du das gerade aufgemacht hast und sagen würde, naja, ich versuche jetzt mal sozusagen den Stil von Tilo zu kreieren mit der KI, dann würde ich das, glaube ich, immer mir gerne angucken und im Zweifel würde ich sagen, ja, das ist vielleicht ein Stil von Tilo, aber es ist halt ein anderes Bild. Und für mich ist halt so ein KI-generiertes Bild eine andere Art von Kunst. Das ist halt kein Foto. Und das ist das, was ich eben mache. Und wenn ich hier in der Galerie meine Bilder ausstelle, dann nehme ich zum Beispiel überhaupt kein Photoshop. Das heißt also, wenn ich Straßenfotografie mache und da ist irgendwo ein Kran, der aus irgendeinem Haus ausragt oder so, dann bleibt der da, weil ich es gerne authentisch haben möchte. Wenn jetzt jemand halt ein neues Bild in einer KI kreiert, dann ist es ein neues Bild. Und dann hat er sozusagen Kunst geschaffen, die vielleicht so aussieht wie meine, aber da draußen gibt es Hände voll Fotografen, die ähnliche Bilder machen können und das so fotografieren können. Und ich würde es dann sozusagen als einen neuen Fotografen hernehmen, der halt auch Bilder macht. Ob ich die dann so schön finde oder die Welt da draußen die so schön findet wie meine eigenen Bilder, die dann vielleicht wesentlich authentischer oder nicht so künstlich aussehen, was mir manchmal noch so vorkommt, die Haut ist sehr glatt. Das ist alles sehr aufpoliert und sehr perfekt, sage ich mal, was da kreiert wird. Ich habe jetzt die letzten Tage eben auch damit verbracht, habe mal so ein paar Bilder kreiert und hat sie sehr, sehr polished irgendwie. Was mir nicht so gut gefallen hat, aber das ist ja dann immer im Auge des Betrachters und das kann einem gefallen oder nicht.
Das machst du ja mit Fotografiekunst, machst du ja letztendlich eine Abbildung der Realität. Weil das ist ja dann da. Das ist, glaube ich, dann ja vielleicht nochmal was anderes, weil dann auch mit der Kunst, die du machst, die du ja erschaffst, die vorher, also die ja noch nicht in der Realität existiert, sondern die ja durch deine Hände, durch deine Arbeit ja erst erschaffen wird und ähnlich auch, du machst ja auch Statuen und so. Also das sind ja dann, ne, bildende Kunst ist ja dann vielleicht nochmal was anderes als eben hier Fotografie. Also ist da noch mehr Schwenk in diese Richtung zu erwarten? Weil ich meine, wenn man sich auch anguckt, so mach mir mal ein Bild von meinem Haus im Stile von Rembrandt oder von Van Gogh oder so, das ist ja schon sensationell, was da rauskommt, was ja wirklich so ein stilistisches Merkmal von Van Gogh zum Beispiel dann auch hat, mit einem Bild, was man jetzt heute hat. Also ist da eher eine Gefahr zu erwarten? Oder ist es überhaupt eine Gefahr?
Nee, also ich will das kurz mal aufgreifen, was der Tilo gesagt hat. Der hat nämlich für mich ein wichtiges Schlagwort fallen lassen, und zwar das Werkzeug. Und das ist zumindest das State of the Art, so wie ich es wahrnehme und so wie ich das jetzt auch momentan mitkriege, an welchem Punkt wir uns da mit der künstlichen Intelligenz befinden. Ne? Also wir sind immer noch im Bereich Werkzeug zur Umsetzung von irgendwelchen Ideen. Die Ideen können zwar breit gestreut sein, die können auch ein bisschen diffus gehalten sein. Ne? Also wenn ich jetzt einen romantischen Raum oder was auch immer oder irgendwas erzeugen möchte, wir sind aber noch nicht in dem Bereich, wo wir tatsächlich jetzt von Kunst machen sprechen können. Ich will ja jetzt auch gar nicht so ich komme da gar nicht aus dieser didaktischen Kunstecke, aber muss ich natürlich schon die Frage stellen, wann wird Kunst zur Kunst? Ja, also wann ist das, welcher Teil ist Handwerk? Ne? Kunst besteht ja aus vielen, vielen Bereichen, aber ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, das wird wahrscheinlich auch langweilig, aber muss ich schon überlegen, was ist Kunst? Und da haben sich einige schlaue Leute, Picasso hat damit angefangen, mal Gedanken zu machen. Und da stehe ich auch, denn Kunst entsteht ja immer dann, wenn jemand etwas erzeugt, in dem Bewusstsein, Kunst zu schaffen, und jemand anders das auch rezipiert, also wahrnimmt, in dem Bewusstsein, Kunst wahrzunehmen. Also dann wird ja Kunst für uns Menschen, sage ich jetzt mal, zur Kunst. Viele andere Sachen können ja auch interessant sein, was weiß ich jetzt, ein umgestürzter Bagger oder ein Baum, der komisch gewachsen ist. Das sind dann interessante Kuriositäten oder Anomalien. Aber es fehlt dieses Sender-Empfänger-Prinzip. Und nochmal, nicht um drauf rumzureiten, aber das ist so ein bisschen auch der Konsens, finde ich, nicht der Konsens, es gibt ja viele Streitgespräche, aber die Grundidee, dass Kunst Kommunikation ist. Das heißt also, wir brauchen einen aktiven Sender, der was senden möchte, und wir brauchen einen Empfänger. Was dann dazwischen liegt, die technische Umsetzung, das kann natürlich technisch, ja, durch Innovation anders gelöst werden. Aber ich sage mal, Entwicklungen hatten wir ja schon, ne? Also sage ich jetzt mal Photoshop oder die Digitalkameras, die Kameras in den Handys und so weiter. Also viele Prozesse im Anführungszeichen kreativen Bereich, obwohl ich mich jetzt hier mal auf die Kunst beschränke, weil der kreative Bereich ist sehr weit gefächert, da haben, glaube ich, auch schon viele heute was zu gesagt. Also ich bleibe so ein bisschen bei der Kunst. Ja, da sind wir eher bei einem Werkzeug, was vielleicht eine Idee umsetzt. Aber wir brauchen Identität, und das ist die Grundidee von der Kunst oder auch einer Kunst, die man vielleicht durch eine künstliche Intelligenz erzeugen möchte, dass wir eine Identität brauchen, die etwas sendet und jemand anders was empfängt. Also das hat auch Goethe hat das gesagt, Kunst ist die Vermittlerin oder die große Vermittlerin, ich weiß es nicht mehr genau. Und auch andere Ideen, wie zum Beispiel Oscar Wilde, das kommt jetzt nicht aus der bildenden Kunst unbedingt, aber er sagt halt auch, Kunst ist die stärkste Form des Individualismus, also diese Idee des Individuums, ob das jetzt in der technischen Natur oder welche Form auch immer entspringt, das haben wir dahingestellt. Aber wir können nicht aus einem blanken, nackten, haltlosen Sammelsurium Kunst erzeugen. Das ist zumindest mein Grundbegriff. Und dann kommt natürlich noch diese andere Komponente, aber das ist dann mehr technische Natur, das da, wo Bosse in die Richtung schlägt, das ist natürlich auch eher momentan noch eine reine Motivik, mit der wir da arbeiten, mehr oder weniger. Jetzt im grafischen, Anführungszeichen, künstlerischen Bereich. Kann natürlich jetzt akustisch und so weiter, also ein bisschen weiterspinnen. Aber die richtige Erschaffung, also des Handwerks, da sind wir bei der AI noch nicht so weit, dass die natürlich auch dann komplexe Probleme löst, die ja, ich weiß, meine Arbeiten und sind halt nicht gedruckt. Also das ist ja, also von daher, das sieht man jetzt auch nur, um den Bogen auch zu dir zu schlagen, zu sehr affordable, glaube ich. Also das Thema Materialität spielt in der Kunst natürlich eine große Rolle. Das kann man technisch sicherlich irgendwie sehr aufwendig momentan noch lösen. Aber in diesem Prozess passieren ja auch Geschichten. Also um das so ein bisschen kurz zu fassen, ich sehe da eigentlich überhaupt keine Gefahr, Anreiz. Aber die Idee wäre, wenn wir es schaffen, eine künstliche Intelligenz zu erzeugen und der eine Identität zu geben, ging das jetzt mal ein bisschen weiter, so als alter Nerd, wenn man sich jetzt mal an Star Wars erinnert, C-3PO, der große Goldene, oder R2-D2, dieser kleine Weiß-Blaue, der so ein bisschen aus wie ein Mülleimer, sag ich jetzt mal. Wahrscheinlich kriege ich jetzt hier irgendwelche Hate-Kommentare. Oder. Aber die haben ja schon fast eine Identität. Ne? Die haben ja einen Witz, die haben einen Charakter, die sind fungieren quasi als Sender schon. Also wenn man so in diesem Bereich kommt, dann kann Kunst sicherlich erzeugt werden. Aber ich persönlich finde das eigentlich nur mega spannend, was da passieren kann.
Also ich bin ziemlich sicher, es wird gleich ein eigenes GPT-Modell für dich heute noch entwickelt, was die Hate-Kommentare für dich reagiert. Der Output von so einer KI ist unglaublich, sehr beeindruckend, vor allem von diesen ganzen Gen-AIs. Aber ich glaube, der Unterschied ist, und das ist ja auch die Frage, die wir hier quasi stellen, ist es Kreativität? Ich finde halt, es ist, also in meiner Meinung, es ist ein hohes Level an Kreation. Also da wird etwas kreiert, da wird etwas geschaffen. Ja, sehr wohl. So, das kann halt aus allem schöpfen, was schon mal da war, und kann auch Permutationen davon machen. Ja, auf jeden Fall. Kann auch Muster erkennen, die schon vorgedacht wurden, die schon mal irgendwo da waren, und imitiert Kreativität. So, und wenn ich Kreativität imitiere, dann kann das natürlich erstmal sehr beeindruckend sein, vor allen Dingen für den Unwissenden, der vielleicht nicht den Original Creator identifizieren kann. So. Es ist halt keine eigene Kreativität. Das ist halt der riesige Unterschied. Also ich meine, natürlich jeder Künstler bezieht sich auf irgendetwas Vorheriges. Das ist natürlich klar. Und der Unterschied ist dann, glaube ich, genau das, was du angedeutet hast, Carsten. Dieses, schaffe ich eine eigene Identität, meine eigene Version dieser Kombinatorik quasi oder nicht? Das kann sein, dass eine AI dahin kommt. Aber die große Frage ist, killt sie dann Kreativität im Allgemeinen? Und da sehe ich heute halt noch einen irrsinnigen Unterschied darin, wer beispielsweise so ein Large Language Model wie ChatGPT oder so eine Gen AI wie Midjourney oder so bedient. Ich sehe das, wenn wir hier auch in der Agentur quasi dann Workshops teilweise machen und dann sitzt der eine davor und weiß halt gar nicht, was er sich dann jetzt so vorstellen soll als Prompt. Und da kommen halt immer wieder auch die gleichen Ideen raus. Also genau das, was du dir halt in Fotostock-Archiven noch alles findest an Ideen. Und dann kommt aber halt jemand, der wirklich kreativ ist, der aus der Kreation kommt etc. Und der promptet dann da was hin, wo auch alle auf einmal sagen, oh, geil, das ist ein ganz anderes Niveau. Weil er halt natürlich, weil er ein Bild im Kopf hat, weil er ein Kreativer ist, der etwas in seinem Kopf erschafft und das als Werkzeug einsetzt. Und dann hat er natürlich im Moment auf einmal wahrscheinlich das aktuell wertvollste Werkzeug, was er sich nur vorstellen kann, was alle Werkzeuge dieser Welt beinhaltet. Jede Kamera, jede Linse, jede Location, jedes Bottle und jedes Licht und jede Stimmung und jedes Wetter, was ich mir wünschen kann, kann ich in dieses Photogen-AI-Ding reinprompten. Jede Materialik und jeden Schattenwurf und alles, und da kleben auf einmal Materialien aufeinander, die es gar nicht gibt oder gar nicht halten würden. So, und das ist natürlich erstmal so, also eine Explosion an Möglichkeiten. Und da ist der eine von total überfordert, weil er ja schon mit den einfachsten Dingen gar nicht weiß, wie er sich was Kreatives baut. Der sollte erstmal mit Legosteinen anfangen, bevor er dann in die Komplexität geht. Und der Nächste findet es natürlich Wahnsinn. Denn für den ist es the next thing und das nächste Tool. Und ich glaube, so ist es halt genau auch zu betrachten, wie ein wahnsinnig krasses Digital-Tool, was wir erst noch lernen müssen, richtig einzusetzen.
Und ich glaube, das ist ja genau die Frage, die man sich stellen muss. Also ist es ein Weg, Kreativität auszudrücken, oder ist es am Ende des Tages nur ein Tool? Ja, die Diskussion hatte ich kürzlich vor 2 Wochen in Paris auch. Da ist gerade die Ron-Mück-Ausstellung bei der Fondation Cartier, und wo eben auch sein Mars, also genannt Mass, also Massengrab sozusagen dargestellt wird. Und da sind ganz viele Totenschädel, die so als Berg aufeinander gestapelt sind. Momentan auch, leider Gottes, ja auch sehr, sehr aktuell. Und da war auch diese Diskussion auch mit dem Führer von der Fondation Cartier, die das erklärt hat, sagte, naja, also die Frage, ob das überhaupt noch Kunst ist, weil er hat ja nur einmal einen Schädel quasi konstruiert, also die Mulde gemacht, dann wurde das eben gegossen und dann eben repliziert und mehrfach, und dann ist das so ein Stapel, der aufeinander liegt. Ich sagte, naja, aber also nur weil man jetzt, weiß nicht, 40 Schädel hat, die aber gleich sind, weil sie eben in einer Form gegossen sind, oder aber 40 verschiedene hätte, macht es ja eigentlich keinen Unterschied zur Kunst, sondern er hat eine Idee gehabt, er will ja was darstellen und macht es so. Und ich glaube, das ist ja genau die Frage, die ich mir jetzt auch in Richtung KI stellen muss, weil das ist ja die Diskussion. Also nehme ich es jetzt, ja, und wir hatten im Vorgespräch, das hat mich ja schon eigentlich beleidigt, aber gleichzeitig ja auch wieder geehrt, hast du ja gesagt, als ich gefragt habe, naja, kann ich denn jetzt mit diesem Tool, kann ich jetzt, der so kreative Ideen hat, auf einmal ein Kreativer werden? Und dann hast du gesagt, naja, bis höchstens eine Muse und nicht mehr. Das fand ich ja, sehr cool. Und genau, das ist ja die Frage. Also was schaffst du da was Neues mit? Bist du so geil im Prompting, dass dann wieder Kunst kommt, wie wir jetzt auch gerade bei der Jadot-Ausstellung jetzt auch gesehen haben mit Refik Anatol oder so. Also da gibt es ja auch einige Künstler, die ja bewusst KI-Kunst kreieren. Also wo setze ich das ein? Ist es jetzt KI-Kunst, die ich mache, genau wie Videokunst ja auch technologische Kunst ist? Oder setze ich es als Hilfsmittel ein oder setze ich es als Fraud, also um was nachzumachen. Ich glaube, das sind ja auch die Blickpunkte, die ich darauf haben muss. Und die Frage ist, auf die wir dann ja immer zurückkommen, ist, wer profitiert davon und wer ist negativ? Und ist die Frage, also ist dieses Mittelmaß, verschwindet das immer mehr? So geht auch da die Schere, man, und die richtig gute Kunst ist nicht replizierbar? Oder werden wir da auch KI sehen?
Right? Ja. Also was ich da kurz so einwerfen würde, die Frage ist ja bei der Kunst, nochmal zu diesem Begriff, und Werkzeuge, was wir da alles hatten. Die grundsätzliche Situation ist aktuell, dass die KI Probleme löst. Die Probleme, die bekannt sind für uns. Ich kann was oder will was nicht umsetzen aus technischen Gründen, warum auch immer. Ich will die, weiß ich nicht, die hat ja schon mal den romantischen Raum oder was auch immer. Was auch immer dann romantisch sein soll. Da sieht man wieder, wie stereotypisch wir sind. Aber das jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Ja, aber hier liegt ein konkretes Problem vor, das es zu lösen geht. Weil in der Kunst, in der bildenden Kunst, zumindest habe ich das immer so empfunden, schaffen wir das Problem ja erstmal selbst. Na, als Künstler schaffen wir uns ja ein Problem, das wir dann lösen mit technischen Mitteln, wie auch immer. Aber dieses Problem liegt ja eigentlich nicht konkret vor. Na, also wir müssen dieses Problem selber erst erwirken, selber erst erdenken, dieses Problem, das wir dann versuchen zu lösen, mit welchen Mitteln auch immer. Und das ist, sehe ich gerade, das ist wieder diese Differenz oder geht wieder schlägt wieder in diese Kerbe, dass die Kunst, also die bildende Kunst, tatsächlich erst entstehen kann, wenn der Künstler ein Problem schafft. Ja, und dieses Problem schaffen, das kann dann wieder auf eigene Weise gelöst werden, durch eine AI oder durch Photoshop oder was auch immer, durch tolle Zeichenskills oder man kann super schweißen, alles egal. Aber die AI schafft die Probleme nicht von sich aus. Zumindest ist das so mein Stand. Und das, denke ich, ein wichtiger Faktor. Also die Frage, wer erschafft die Probleme, die es da zu lösen gibt? Ja, das ist die Frage.
Das finde ich eine ganz spannende Betrachtung. Also ist für mich so ein bisschen länger darüber nachdenken, aber es gibt so Teilelemente, wo ich auf jeden Fall, ich gehe manchmal ja gerne auf nach dem Ausschlussprinzip vor. Du hattest jetzt das Beispiel genannt, Harald, mit den Totenkopfschädeln. Der Vorwurf, da wurde ja nur einmal einer gemacht, die anderen wurden repliziert. So, das finde ich total, das passt auch gut, das kann man gut als Ausschlussüberlegung für die KIs nutzen etc. Also würde ich einem Maler vorwerfen, dass er fertig angerührte Pigmente in Form einer Farbe kauft. Nee, auf keinen Fall. Also wie käme ich zu den Vorwürfen? Ne? Aber klar, früher war das natürlich Teil der Aufgabe eines Malers, dass er sich seine eigenen Pigmente mit seinem eigenen Ei oder Öl oder was auch immer angemischt hat. So, und das war auch durchaus ein qualitatives Element oder auch vielleicht auch ein differenzierendes Merkmal, wie gut das dann hinterher gelungen ist. So. Carsten hat das eigentlich auch schon gesagt, dass natürlich der handwerkliche Aspekt auch in der Bilden, also in der aufbauenden Kunst speziell, also in der jetzt nicht fotografisch abbildend oder so ist, schon immer ein Aspekt ist, aber es ist ja nie der relevante Aspekt. Also es ist ja eben kein Kunsthandwerk, sondern es ist ein Kunstbegriff. Der Künstler muss kein guter Handwerker sein, das gehört halt dann zu seiner Art oder seinem Stil, seiner Stilistik dazu. So. Mhm. KI ist auch nichts anderes als Pigmente, die halt schon fertig vorproduziert sind, viel krasser. Also natürlich darf ein Künstler heute Strom benutzen, um Farbe mit einem Ding anzurühren, Becher benutzen aus Kunststoff, Pinsel fertig, er muss nicht alles selber machen und auch die KI, er kann das verwenden, Ready-Made-Elemente, um schneller zu seinem Ziel zu kommen. So. Das Interessante ist halt die unique Aussage, die da drin enthalten sein muss, der ein eigenständige Gedanke da drin, wie du es jetzt gesagt hast, das selbstgestellte Problem, was er selber dann auch löst oder zumindest ja aufwirft, er muss es ja gar nicht lösen, ja. Aber er muss ein Problem haben. Er muss ein Problem formulieren irgendwie oder halt ein Thema thematisieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also nach dem Ausschlusskriterium kann man schon mal sagen, kann man mit KI Kunst machen? Würde ich sagen, auf jeden Fall. So wird es den geben, ja, auf jeden Fall. Ich kenne ihn noch, den Künstler, der das wirklich gut damit einsetzt. Aber er wird safe kommen. Mhm. Und für mich vor allem jetzt, wenn ich Kreativität auch in einer industriellen Sinne jetzt zum Beispiel für Kommunikation und so sehe, dann genauso. Also natürlich kann, aber ich würde sagen, KI kann das eben nicht ersetzen. Ich kann nicht heute einer KI das Briefing eines Kunden senden und erwarten, dass es gute Lösungen schafft, die mir jetzt oder unserer Kreation ausreichen würden. Genauso wie wir auch heute noch keine KI komplett einer Medienplanung oder ähnliches überlassen können. Dafür brauche ich halt auch keine Kreativität unbedingt, aber für gute Ideen, Kommunikationsideen, für gute Kommunikationsideen, dann eben schon. Was nicht heißt, dass nicht 90% der Kommunikation ohne gute Kreationsideen völlig auskommt und auch heute auskommt, offensichtlich. Und die natürlich auch vielleicht abgebildet werden kann durch KI. Das ist Handwerk. Das ist keine Kunst. Das ist Handwerk. So, ich meine, Kommunikationsdesigner sollten eh keine Künstler sein. Wir sind Handwerker. Wir sind Designer. Wir sind eher industrieserielle Designer und keine Künstler. Aber da braucht man Kreativität, die kann die KI nicht ersetzen, sondern beflügeln und beschleunigen.
Okay. Wenn wir auch zurückkommen zu diesem Individuum, also du hast ja diese These aufgestellt, eben auch der Star Wars Roboter als Individuen. Wir sehen jetzt schon auch bei Insta immer wieder die ersten AI-generierten Personen, die dort eben publizieren oder wie auch immer es nennen will. Siehst du auch einen Markt für wirklich individuelle KI-Kunst, die also irgendwo aus der KI dann wirklich so rauskommen wird? Und wenn ja, mit welcher Chance auch wirklich dieses Mittelmaß zu übersteigen und wirklich dann vielleicht auch zu einer Top-Kunst zu werden? Also ist das ein Weg? Also wird es das geben, KI-Individuen?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, also da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Also ich bin ja so ein Utopist, bin da technisch nicht so versiert, aber da werden wir schon technische Lösungen finden. Also dass nur der Empfänger, der Betrachter oder wie auch immer der Kunst, der muss das auch als Individuum wahrnehmen. Das ist A und O. Ne? Also es muss irgendwelche generischen Faktoren geben, ob das jetzt eine schöne Hülle ist, ein besonderer Dialekt, ein Charme, ein Witz, wie auch immer. Also das meiner Meinung nach muss der Betrachter oder der Empfänger der Kunst muss diese künstliche Intelligenz auch als Individuum wahrnehmen und nicht als haltlose Masse oder es ist so ein metaphysisches Ding, was da irgendwie im Raum rumschwirrt. Und, das ist auch meine persönliche Erfahrung einfach. Also und auch meine persönliche Vorliebe für Kunst. Also ich mache ja nicht nur Kunst, ich mag ja auch Kunst. Und dieses Sender-Empfänger-Prinzip, eine der Schlüsselrollen in der Kunst. Und wie schon gesagt, dazwischen ist das Handwerk, was umgesetzt werden kann in verschiedenster Form. Aber wenn wir es schaffen würden, einen witzigen, mehr oder weniger eigenständigen Roboter zu machen, der Probleme sich sucht, also der bereit ist, in der Lage ist, Probleme zu suchen, die sich zu stellen und die auf meisterliche Weise Kunst können, bla bla bla, ja, aber versucht, die dann auf meisterliche Weise zu lösen, dann könnten wir auch KI-Künstler bekommen und ich bin mir auch sicher, dass wir die bekommen werden. Das sieht man auch, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen an diesen Entwicklungen, dass wir haben. Es gibt schon verschiedene Roboter auf der Welt, die auch schon ja eine Fangemeinde haben und die Leute da auch wirklich einen Bezug zu haben. Da gab schon immer so verrückte Sachen, Leute, die jetzt keinem ans Bein pinkeln, aber die jetzt irgendwelche Puppen geheiratet haben und sagen, die haben jetzt irgendeine Persönlichkeit oder irgendwie sowas, das gab es natürlich schon länger. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir tatsächlich durch unsere menschlichen Sinne, also gerade akustisch und visuell, denke ich, das sind so noch die wichtigsten Sinne, die eine Rolle spielen, dass wir bereit sind, auch uns auf sowas einzulassen.
Und siehst du das als Bedrohung an von deiner Kunst oder würdest du die einfach als Mitbewerber oder Wettbewerber ansehen und sagen, na, da gibt's halt einen weiteren Künstler, der irgendwie gemocht werden will und verkauft werden will oder irgendwo hingehängt werden will?
Also ich fände es erstmal sehr besonders. Ich fände es sehr interessant grundsätzlich. Grundsätzlich ist es so, dass ich in der Kunst jetzt nicht so dieses Thema mit den Mitbewerbern irgendwie für mich. Also ich bin Künstler ja nicht geworden, weil ich irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt Künstler werden. Das war bei mir so ein Prozess, der sich einfach ergeben hat. Also ich bin da wirklich reingewachsen. Von daher habe ich Kunst auch nie so als Markt- oder Konkurrenzkampf empfunden. Mit Gegenprodukten, die dann angeboten werden und so. Also so empfinde ich Kunst nicht. Ne? Wichtig ist, dass ich mich weiterhin darauf fokussiere, Probleme zu finden und die zu lösen auf meine Art und Weise. Und ich bin natürlich dankbar dafür, dass da ein, zwei Leute draußen doch die Bilder kaufen und ich natürlich auch meine Miete zahlen muss. Also das ist nicht ganz nur Luft und Liebe. Aber Angst habe ich grundsätzlich nicht. Also ich habe grundsätzlich auch vor anderen Künstlern keine Angst irgendwie. Das ist einfach, glaube ich, mag jetzt ein bisschen arrogant klingen, aber ich habe ein tiefes Selbstbewusstsein in meinen eigenen Geschmack, in meine eigene Art und Weise, mein Leben zu führen und meine Kunst zu machen. Und was andere machen, ist interessant, aber für mich in dem Sinne keine Bedrohung. Nein.
Bin ich gut. Fokussiere dich auf deine Sache und gucke nicht den Wettbewerb an. Das ist ein auch schon alter Spruch, der relevant ist. Ne? Wenn man jetzt einen Blick zurück auf Fotografie und auch Kreation in Agenturen, wir haben ja hier auch eine Marketing-Crowd, die das auch anschaut. Wir haben ja, sag mal, verschiedene Entwicklungsstufen gehabt. Früher hattest du ja analoge Fotografie, die ja auch teilweise kostspielig war, die aufwendig war. Dann kam ja schon die erste Demokratisierung eigentlich der Fotografie mit der Digitalfotografie. Also als die Digitalkameras kamen, immer günstiger wurden, Point-and-Shoot dann auch nach dem Spiegelreflex kam und so weiter, haben sich ja immer mehr Leute dann auch in der Fotografie getummelt. Und immer mehr Mittelmaß ist aus meiner Sicht entstanden. Einfach Leute, die gesagt haben, so, ich habe tolle Bilder, ich bin jetzt ein Fotokünstler, wo du sagst, so, ja, ist ganz nettes Bild deiner Kinder, aber mehr als es, also Kunst, ne, kann man drüber streiten. Ne? Für den im Auge des Betrachters des Vaters oder der Mutter sicherlich, aber vielleicht nicht für andere. Aber das war ja der erste Schritt eigentlich zur Demokratisierung der Fotografie und damit auch der Kunstfotografie. Jetzt haben wir, dann kamen die ganzen Tools wie Adobe Photoshop und wie sie alle heißen, wo teilweise die Leute sich auch nicht reingetraut haben, weil sie gesagt, das ist sehr komplex. Jetzt wird das auch wieder demokratisiert, weil eben es nicht mehr so ist, dass du jetzt so ein schweres Tool oder ein aufwendig lernbares Tool wie Photoshop beherrschen muss, sondern du sagst der KI in simple language, also in einfacher Sprache, mach mal die Steckdose weg. Ja, und auf einmal hast du den nächsten Demokratisierungsprozess. Ist das auch da nur eine Schwemme, die da reinkommt an Mittelmaß in der Fotografie? Oder wird es da zumindest eine Möglichkeit geben, Leute, die einfach gut okay, ich sage mal, die Kamera beherrschen, aber gut prompten können, dann wirklich zu einem besseren Ergebnis zu führen? Und inwieweit spielt das eigentlich eine Rolle in der Kreation, die dadurch ja auch wieder nochmal, also auch da hat man ja wirklich eine Demokratisierung im Sinne von eine Vergünstigung der Kosten eben für Werbung zu kreieren, gerade für digitale Werbung. Und jetzt hast du noch eine KI, die dann auch noch in der Lage ist, vielleicht eine Idee, dann aber auf das jeweilige Individuum in Realtime anzupassen und so, dass jeder seine individuelle Werbung zu sehen bekommt. Also was seht ihr da passieren? Ich glaube, dass tatsächlich im Vergleich zu bildenden Kunst in dem Bereich fotografische Kunst noch viel, viel mehr Power eigentlich hinter AI steckt.
Also erstmal bin ich bei Carsten, weil ich muss ja eine Idee haben. Also ich muss ja eine Idee für ein Bild haben. Und wenn ich auf die Straße gehe und durch die Straßen laufe und gucke, was finde ich spannend und dann muss ich irgendwie schnell entscheiden, wie mache ich meine Komposition da drauf. Und wir hatten in der Vorbesprechung mit Bosse ja ganz klar, und das finde ich halt auch, ich muss ja kreativ sein, um diesen Prompt überhaupt zu bedienen, um ihn zu füttern und eine Idee haben. Und wenn ich halt ein Fotograf bin, dann weiß ich ganz genau, wo soll das Licht herkommen? Wie ist es eine Straße, wo ein Auto jetzt steht? Was gegen Licht oder mit dem Licht? Ist es nur eine Silhouette? Und all diese Ideen muss ich ja hier oben schon haben, um dann in die KI einzugehen, um dann dieses Bild zu generieren. Das heißt also, eigentlich übersetze ich ja sozusagen nur die Idee, die ich habe, in einen Prompt und drücke nicht auf den Knopf des Fotoapparates, sondern gebe ihn in den Prompt und der Prompt macht mein Foto. Ja. Und das sehe ich ganz klar. Da brauche ich trotzdem die Idee und oder ein Problem, wie Carsten das sieht, und sagen, okay, ich will jetzt in die U-Bahn gehen und immer Leute fotografieren, die in der U-Bahn sitzen und ich sitze auf dem Bahnhof und um diese Emotionen in der U-Bahn, ne, die Leute daddeln mit ihrem Handy, haben Buch oder wie auch immer. Und das dann für mich zu übersetzen, das könnte ich jetzt natürlich auch in den Prompt geben und sagen, ich sitze am U-Bahnhof XY, das Licht kommt aus der U-Bahn heraus. Da sitzen 15 Menschen, einer liest, einer guckt in sein Handy, einer, weiß ich nicht, unterhält sich mit irgendwem anderen. Ja. Und dann wird es generiert und dann entsteht ein Bild. Und wenn ich all das nicht eingebe, dann kriege ich einfach kein gutes Bild. Und das ist genauso, als wenn ich mit meinem Handy losgehe, im U-Bahnhof stehe und Klick mache. Mhm.
Was mir dazu einfällt im Thema Fotografie, ich hatte das eben angeschnitten mit diesen Stereotypen. Ein großer Unterschied ist ja auch nochmal dieser romantische Raum oder wie auch immer, oder eine romantische Landschaft, irgendwie sowas. Ne? Wenn du das jetzt Werkheiten gibst, dann setzt sie das natürlich aus verschiedenen Merkmalen, Licht, Intensität, Farbe und so weiter zusammen. Das sind unsere stereotypisch gesammelten Merkmale, woran wir irgendwas dann als romantisch ausmachen oder wo auch immer. Das kann ja bei einer rein technischen Umsetzung, also bei einer Hochzeitsfotografie, kann das ja wunderbar funktionieren. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Foto, ich bin jetzt kein Fotograf, ich will das nochmal so reinwerfen und die gleich nochmal einen Ball zu spielen, Thilo. dann kann ich natürlich als Fotograf wahrscheinlich gut sagen, hör mal hier, der Schuss ist, da lächeln alle, ist wunderbar. Oder umgekehrt, die Szenerie stimmt, aber die lächeln nicht. Und das macht mir dann die KI. Also diese technische Umsetzung ist gut. Wenn du jetzt aber von der Fotografie, auch von der künstlerischen Seite hergehst, sind ja gerade die Fotos interessant, wo du dieses angesprochene Problem oder Idee auf eine Art und Weise löst, fast wie so ein Witz, die unerwartet ist. Also ein Witz lebt ja auch davon, dass er im Prinzip eine Pointe hat, die nicht erwartet wird. Und genauso denke ich es auch bei der Fotografie. Die Aufgabe ist quasi, dieses Problem zu erkennen und auf eine Art und Weise zu lösen, die vielleicht nicht so stereotypisch ist und sich daraus nicht abhält. Da könnte natürlich dann auch wieder, jetzt könnte man sagen, ja, eine KI kann jetzt, weiß es nicht, auch versuchen, so antizyklisch oder antistereotypisch zu arbeiten. Aber ich denke, das könnte in der Fotografie so ein Grundansatz sein, vielleicht die Stereotypen aufzubrechen, ne? Also ein bedrohliches Foto vielleicht mal ganz anders versuchen zu interpretieren, also eine Bedrohlichkeit anders darzustellen, als das klassisch durch jetzt viel Schwarz und was weiß ich was, und vielleicht das anders.
Aber das ist ja genau die Aufgabe von Kreativität, ne? Also, dass natürlich halt wie der Person dann inne sein muss, die den Prompt absetzt, ne? Dass die eben sagt, ich denke, Romantik interpretiere ich jetzt eben neu. Romantik kann auch auf einer Baustelle stattfinden, mit einer einzelnen Kerze so ungefähr, oder auch ganz ohne Kerze, mit der Abwesenheit von Kerze. Und das ist ja genau das interessante Spannungsfeld. Genau das meine ich, wenn ich den Nicht-Kreativen vor dieses krasse Werkzeug setze, werden nur Stereotypen rauskommen, weil er genau so weit denkt, sein Spektrum ist genau so weit. Romantik ist Romantik im stereotypischen Sinne und bekommt auch keine andere Idee. So. Und der Kreative ist ja genau der, der abseits der Norm, der normbrechend denkt oder der Fähigkeit zumindest hat, ob er sie dann einsetzt oder nicht. Aber das ist ja typischerweise das, was wir als Kreativität empfinden. Die normbrechende Neuinterpretation des Stereotyps. Und wie gesagt, ich finde daher, die KI ist ein mega krasses Tool, vor allem die allen Formen davon, wobei ich jetzt natürlich mehr auf die Gen-AIs als auf die analytischen Systeme gehe. Und Harald hatte vorhin gemeint, so wie wird das denn dann da eingesetzt? Und ich glaube zum Beispiel, das ist jetzt im grafischen Gewerbe, jetzt ein bisschen vom Kunstbegriff uns entfernend und auch im Richtung Marketing-Sinne, empfinde ich es als größte Revolution überhaupt der letzten Jahre, weil das eben schon immer ein sehr stark kreierendes Gewerbe war. So, und wir haben dann irgendwann den Digitaldruck bekommen und die Digitalkamera und waren ja schon huhuhu und auch gleichzeitig in Riesenaufregung und ganze Berufsbilder sollten dabei sterben, die sich am Ende doch nur weiterentwickelt und verändert haben. Heute können wir das schon einsetzen, indem wir einfach, es ist komplexitätssteigernd und zwar im positivsten Sinne, finde ich. Du hast eigentlich dein Beispiel ja gerade schon gebracht. Wir können darüber nachdenken, einen viel höheren Match der Kommunikation auf zwischen Sender und Empfänger herzustellen. Einfach, weil wir uns die höhere Komplexität jetzt leisten können. Weil es eben nicht bedeutet, dass wir eine Schare von Grafikern 1000 Motivvarianten von einer Idee entwickeln lassen, die für verschiedene Zielgruppen besser funktioniert und sich besser angesprochen fühlen. Wir können weggehen ein bisschen mehr von den Stereotypen. Wir müssen nicht das eine Bild finden, was 80% der Leute halt erreicht, sondern wir können interessanter werden. Wir können sagen, dann arbeiten wir halt mit 180 Motiven oder vielleicht auch mit 1800 Motiven, wenn wir sie aussteuern können, auch in der Mediaschaltung. Und deshalb wird das, was wir mit Pilot machen, immer, immer wichtiger, dass wir eben nicht nur oben versuchen, geile Kreationen hinzubekommen, sondern vor allen Dingen auch schauen, welche Kreation ist denn für welche Zielgruppe eigentlich die richtige? Und wo habe ich den größten Match? Das ist der allergrößte Hebel, mit dem wir da arbeiten können, der noch viel zu wenig in den letzten Jahren benutzt wurde. Und da können wir dank jetzt einfach rangehen. Wir können anfangen, Iterationen von Werbemitteln zu machen. Das hört sich mal erst für viele, glaube ich, nach einer schrecklichen Welt an, wo wir tausende Werbemittel und so haben. Aber im Endeffekt bedeutet es, das, was wir sehen, ist für uns interessanter. Und darauf kommt es ja an. Wir werden, ich glaube Werbung oder Kommunikation, ich persönlich mag Werbung nicht, allein schon der Begriff, weil er halt nicht so, so wenig um mich als Konsument oder als Empfänger schert, habe ich immer das Gefühl. Aber Kommunikation kann dann eben viel mehr auf mich ausgespielt sein. Also im positivsten Sinne. Ich meine, klar ist das alles manipulativ gearbeitet. Das ist der Sinn von der Kommunikation. Aber es kann sich dann wenigstens interessant für mich sein. Ich bin ja empfänglich
für Kommunikation, die mich interessiert. Also ich bin darauf angewiesen. Ne? Also wir haben vorhin gerade noch, ihr habt über Ausstellungen geredet etc., von denen ich nichts wusste, die ich mir gleich notiert habe. Ich habe Bock auf Kommunikation. Ich habe Bock auf Werbung. Das war Werbung. Ich habe Bock auf Werbung, wenn sie mich interessiert. Hättest du mir irgendwas erzählt über irgendeinen Flohmarkt für Aluminiumfelgen, für irgendwelche getunten US-Cars, hätte ich jetzt weggehört. Das hätte mich jetzt nicht interessiert. Aber das andere Thema halt schon. Und ich will mehr von dem Zeug, was mich interessiert, auf eine Art und Weise, dass sie mich anspricht.
Ja, ja, guter Punkt. Das ist, ist ja, glaube ich, das, was letztendlich durch Targeting ja vor allem erreicht wird. Das war wirklich da auch die, das bekommen. Und letztendlich von der Werbung.
Ja. Targeting funktioniert dann ja nur dann gut, wenn ich vorher eine höhere Komplexität an Angebot habe. Ne? Also wenn ich nur ein Angebot habe, dann kann ich nicht mit Targeting, dann kann ich jetzt vielleicht noch, dann kann ich sagen, wen will ich alles nicht erreichen. So. Aber das Ziel ist ja erst eine höhere Komplexität an Angebot hier oben und dann kann ich mehr 1:1 Matches finden. Und das geht, da hilft uns halt KI. Das wird einfach spektakulär komplexer.
Und dadurch auch durch die Komplexität wieder einigen wenigen vorbehalten?
Interessant. Also Komplexität ist für die meisten Menschen abschreckend. Das ist ganz klar. Mhm. Du brauchst also dann auch wieder, du musst dann wieder Partner haben, mit denen du da gemeinsam dir das zuhörst, ne? Das aneignest. So, darum haben wir Ärzte und so, die uns halt durch so eine Komplexität durchführen und uns da beraten. Und wir gehen nicht einfach in die Apotheke und fangen an, irgendwas zu nehmen. So. Das wird schon, glaube ich, dazu führen, dass wir erstmal diese neuen Möglichkeiten bestimmt nicht für jeden Werbetreibenden und jeden Kommunikationstreibenden zur Verfügung stehen. Das kann schon sein. Oder auch vielleicht missbräuchlich oder sage ich jetzt mal nicht erfolgreich eingesetzt werden. Ne? Also das Spektrum ist mal erst da, aber wenn ich dann noch keine Ahnung habe, wie ich das Match hinbekomme und so, das wird bestimmt Stilblüten erzeugen. Aber insgesamt, glaube ich, führt es dazu, dass wir wissenschaftlicher arbeiten können, wissenschaftlicher arbeiten können, aber auch mit einem höheren Qualität im Endeffekt zwischen Sender und Empfänger am Ende. Und das finde ich ja das Entscheidende, dass wir, ich liebe auch Goldkreationen, die in Cannes absahnen und wir alle sagen, hey, was für eine geile Sache. Aber am Ende, das, was für mich wirklich wichtig ist, ist Wirkung und auch positive Wirkung beim Konsumenten. Und das ist ja das Ziel, was wir eigentlich hinter Marketingkommunikation haben, nämlich eine Wirkung im Sinne der Kommunikationsaufgaben. Und die braucht halt eine gewisse Komplexität. Da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen, dass das mit einer Botschaft alles zu erlösen wäre.
Ja, und das Interessante, also sehr ich ja auch diese Creative Awards liebe, weil sie einfach Spaß machen und wenn du einfach eine geile Goldidee siehst, dann denkst du immer so, cool, aber wenn du mal in die Realität schaust, der Werbetreibende ist ja gar nicht so wirklich an der Goldidee interessiert, sondern der ist ja daran interessiert, seine Produkte zu verkaufen. Und die Goldideen sind meistens solche, die eben keine Produkte verkaufen, sondern ja auch meistens so NGOs oder was auch immer machen. Und am Ende des Tages ist es eher die profane Werbung, die einfach mit Call to Action jetzt hier kaufen, dann für den Abverkauf funktioniert und dann vielleicht eher ein Effi gewinnt als ADC-Nagel oder sonstiges. Werden wir nicht durch die Flut, also wenn jetzt, ich hatte das gerade auch mit einem Kunden, die bei Radiowerbung sind, die sagen, na, also Radioinventar ist noch genug da, also wir können noch mehr verkaufen. Mit KI können wir es jetzt ermöglichen, weil ein Radiospot zu produzieren ist halt auch recht teuer. Aber jetzt kann Metzger Meier, also à la Google, ja, Google hat ja auch Werbung demokratisiert mit Suchmaschinenmarketing und à la Google können wir es jetzt eben auch haben, dass jemand, der Metzger Meier sagt, wir haben jetzt irgendwie die ganzen Kinder noch vor der Schweinshaxe, ich mache mal eine Schweinshaxe-Werbung und sagt der KI, mach mir mal einen Radiospot, verkaufe meine Schweinshaxe für, ich habe keine Ahnung, das kostet 16,99 € und spiele die ein. Und bam, buch das Ganze, ging das auch noch programmatisch irgendwie bei Radio Hamburg ein, es wird ausgespielt und jeder weiß, der Metzger Müller verkauft jetzt Schweinshaxe für 16,99 €. Wird das nicht eine Flut an katastrophal schlechter, langweiliger, nicht relevanter Werbung auch nach sich ziehen?
Also
ein paar Adjektive rausnehmen, es waren jetzt ganz viele negative Adjektive hintereinander, aber es wäre einfach nur nicht relevante Werbung, aber du weißt, was ich meine.
Also Nicht jede Kommunikationsaufgabe ist unbedingt inspirierend. Da hast du völlig recht. Wenn die Aufgabe einfach heißt, die Schweinehälfte muss verkauft werden, dann muss erstmal ein Angebot zum Sender kommen. Und wie dann damals die Bild-Zeitung gesagt hätte, da benutzt man dann nicht allzu viele Worte, sondern macht es halt knapp und das wird halt hinkommuniziert. Und wenn das Angebot passt, ganz ehrlich, dann bist du ja auch happy. Also wenn du gerade auf der Suche nach einer Schweinehälfte bist, wieso hast du so ein Beispiel genommen? Dann freust du dich ja meinetwegen. Das ist jetzt im Sinne der Kommunikation bestimmt nicht kreativ, aber das ist trotzdem nutzenstiftend. Und nutzenstiftend ist für mich erstmal eine absolute Grundbedingung. Ich habe heute das Gefühl, dass da wahnsinnig wenig nutzenstiftende Kommunikation draußen ist, weil es eben auch nicht individuell genug und nicht komplex genug sein kann. Daher glaube ich, dass auch diese langweiligen Aufgaben zumindest dann relevant werden. Wir haben beispielsweise auch gerade, ich komme gerade aus einem Kreationsteam, wo wir genau auch über sowas drüber nachdenken, für einen Hersteller von Allergiemitteln zu sagen, okay, wir generieren halt stündlich dynamische, wirklich mit AI-Avataren generierte Videos quasi, die wir ausspielen können, aber auf Postleitzahlengebietsebene mit einem Allergievorschau und nochmal einen Verhaltenstipp mit drin. Ehrlicherweise, das finde ich, das ist jetzt zwar auch jetzt keine hochkreative Kommunikationslösung, aber sie ist wenigstens nutzenstiftend. Vorher war halt einfach nur ein Packshot und Name, Name, Name. So, ja, vielen Dank. Also wegen null Nutzen drin. So, jetzt habe ich wenigstens eine konkrete Verhaltensangabe als Allergiker für irgendwelche besonderen Pollen. Sehe, ob ich jetzt gerade eine höhere Relevanz habe und eigentlich eine höhere Wirkung, weil ich wenigstens noch ein Nutzenversprechen mit drin habe. Ich glaube daher, das wird nicht schlimmer. Ich hoffe, dass es dann eher dazu führt, dass wir interessantere Lösungen für die Aufgaben bekommen, die heute halt oftmals nur durch reine Produktnamenpenetration gelöst werden.
Wie müsst ihr euch denn als Agentur heute aufstellen? Also ihr habt ja 500 Mitarbeiter ungefähr. Ich glaube, davon sind so 30, 35 sind Kreative. Wird das weiter wachsen? Wird das eher gleich bleiben und enhanced eben durch diese AI mehr Möglichkeiten bieten? Also wo ist eure Strategie? Und vor allem, was für Kompetenzen brauchen eigentlich die Kreativen von morgen in einer Agentur? Müssen die viel stärker auf der technologischen Seite, also sprich auch nicht nur die linke, sondern auch die rechte Gehirnhälfte ausgebildet haben? Oder wo siehst du da eigentlich die Herausforderung für euch jetzt als Agentur?
Also du sprichst ein top aktuelles Thema an. Wir als Agentur, unser Hauptschwerpunkt ist ja nun mal Media-Planung. Wir entwickeln auch eigene Media-Inventare und sind auch da, ich sage jetzt mal sehr kreativ, aber eher im wirtschaftlich, im Sinne von einer Formulierung von Angebot und Nachfrage oder halt Notwendigkeiten, die wir dann schaffen. Aber ja, wir haben auch eine eigene Kreation. Und wir sitzen genau im Moment daran und sagen, wie definieren wir das für uns eigentlich ganz genau? Und ich glaube, es gibt ein riesengroßes Vakuum in diesem Bereich zwischen, ich sage jetzt mal, der typischen Agenturkreation, der typischen Kreativagentur, die für mich eine Kampagnenidee entwickelt, dabei vielleicht ein, zwei Motivansätze entwickelt, und eben durchaus diese Kernidee entwickelt. Aber dann ganz oft, dabei bleibt es dann ganz oft. Da wird dann ein TV-Spot gemacht, meinetwegen zwei Funkspots, vier Print- oder Motivideen, und die dann adaptiert werden in Formate. Was wir dann ganz oft machen, ist, wenn wir in der Mediaplanung dann eben aufsetzen, definieren wir ganz klar, also dann reden wir ja ganz oft erstmalig über. Natürlich hat die Kreativagentur auch Zielgruppen gehabt, aber wir gehen dann ganz stark in die Zielgruppen rein, in die Kohorten, die halt auch medial erreichbar sind. Das ist eine sehr, sehr komplexe, auch sehr wissenschaftliche Arbeitsweise. Und dann merken wir ganz oft, dass es da einen großen Gap gibt zwischen der Kommunikationsaufgabe, die die Kreativagentur supergeil gelöst hat, und der Medialisierungsaufgabe eigentlich. Dass es da Zielgruppen gibt, die eigentlich durch die Sujets, die es dann da gibt, überhaupt nicht bedient werden können, die aber halt vielleicht irgendwelche Spartenzielgruppen sind. Und wir werden uns wahrscheinlich immer stärker in diesem Delta, in diesem Gap positionieren und weil wir es können, weil wir eben aus dieser Komplexität der Mediaplanung dann sagen können, wir wir suchen noch Namen dafür, verbreitern die Kommunikationsplattform oder machen dann eben einen stärkeren Match auf die Kohorten, weil wir die Fähigkeit haben, im Sinne der initialen Kreatividee quasi das auch auf die Zielgruppen anzupassen. Also das wird für uns so oder so ein wichtiger Faktor sein für unsere eigenen Entwicklungen, aber vielleicht auch durchaus inspiring mit anderen Agenturen Spezialkompetenz dann herbeizuführen, weil dieser Hebel in der Wirkung dann eben so groß ist, dass wir ihn nicht liegen lassen können.
Glaubst du, dass eine KI in Realtime so eine Sachen ausspielen könnte, auf die Zielgruppen oder auf eure Kohorten gemünzt, oder ist das zu hoch gegriffen? Also, weil dann müsste man
ja auch die
Avatare und so machen, ne?
Also, heute nein, so. Einfach, aber nicht, weil es unmöglich ist, das zu denken oder zu trainieren, sondern einfach, weil es noch keiner gemacht hat, weil der Markt auch noch nicht so weit ist und noch nicht da ist. Technologisch sehe ich das sehr wohl als möglich und kann mir das schon gut vorstellen. Also hätte ich vor 2 Jahren gefragt, ob wir uns vorstellen können, dass ich so ein Video auf YouTube mit den Originalstimmen quasi einfach in eine andere Sprache übersetzen kann, als hätte man auch gesagt, das kann man nicht vorstellen, wie soll das gehen? Also unter Beibehaltung der gesamten Audioatmosphäre, der Lipsy-Synchronität, viel mehr, auf keinen Fall. So, und heute geht es einfach. Punkt.
Ja,
so, ist schon krass, ja. Ich glaube sehr wohl, ich glaube, dass eine KI sowas kann. Eine Kommunikationsaufgabe, ist ganz lustig. Also versucht mal, dir mal von der KI Witze erzählen zu lassen, da die ganz oft auf einem Sprachübersetzungsmodell funktionieren, funktionieren die Witze einfach nicht, weil sie einfach kulturell geprägt anders sind. Also der Deutsche redet über einen Drei-Käse-Hoch und der Franzose über einen Contre-Pompon. Das ist halt einfach, dann funktioniert der Witz mit Apfel nicht mehr. Aber er wird halt trotzdem, weil die halt meistens nur ein Wissensmodell hat und dann Sprachmodelle drauf liegen, übersetzt die es dann halt mit Apfel oder Käse und nimmt den französischen Witz auch als deutschen Witz, aber er funktioniert halt dann nicht. Oder was auch immer. Also das ist total lustig. Ja. Habe ich immer wieder Witze, die sich lustig an, also die einfach null lustig sind, wo ich einfach überhaupt nicht verstehe, was das Scheiß soll. Und da sind dann die Grenzen im Moment noch, ne? Also so eine typische Kampagne, glaube ich schon, dass eine KI, die auch auf eine Zielgruppe anpassen kann. Das Problem ist dann eher, wie kann ich einer KI in systemisch eine Zielgruppe verständlich machen? Also diese Vektoren definieren, die das ausmachen hinterher in so einem multidimensionalen Datenmodell für eine KI verständlich. Das ist dann fast das Schwierigere zu finden als Modell. Also aber da sind wir in ganz vielen Bereichen. Ich habe da ganz viele super spannende Diskussionen, die auch vielfach mit Blockchain-Technologien und Co., wo es Modelle gibt. Wie können wir Produktdaten von FMCGs oder auch von Produkten, die halt für den Konsumentenmarkt hergestellt werden, weltweit quasi zur Verfügung stellen mit allen Zertifizierungen der Länder und Varianten, also was in einer leicht zu nutzenden Datenbank und also was für KIs, damit nächste Schritte möglich sind. Und das ist ein super spannender Raum an Möglichkeiten, die sich da entwickeln werden in der nächsten Zeit.
Ich habe eine kurze Frage an dich, Bosse. Interessiert mich einfach persönlich. Findet AI bei so der Auswertung von kreativer Arbeit statt? Spielt das schon eine Rolle? Ist das eine Idee, die noch weiter gestrickt werden könnte? Können wir Kreativität messen durch künstliche Intelligenz? Also das ist halt nur so ein Thema, was mich jetzt persönlich, ich arbeite ja nicht in einer Marketing-Werbeagentur, das ganze Gedöns habe ich keine Ahnung großartig von. Aber wer ja dann zu sagen, ja, genau, ungefähr. Auch diese Analysethemen, die sind ja sicherlich auch hochrelevant, die auf eine mit einer künstlichen Intelligenz zu analysieren und vielleicht auch Probleme zu erkennen, die in der Kommunikation schief oder gut gelaufen sind oder was auch immer.
Weißt du, was wir mal machen sollten? Ich hätte mal Lust mit, wir gehen mal in deine Galerie und dann lassen wir diese AIs mal auf deine Kunstwerke schauen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also ja, wir setzen das ein ganz aktiv. Das sind heutzutage Modelle, neuronale Netze, die meistens auch Panel-Lists, also auf Eye-Tracking-Auswertung beruhen. Also das heißt, der Kern dessen, was wir heute einsetzen, basiert im Endeffekt auf der Nachempfindung der menschlichen Aufmerksamkeit. Das heißt, diese Stimmen sagen dir erstmal Faktoren geben, die dir, was für eine Attention dieses Motiv hat und auch wie der Verlauf der Aufmerksamkeit wäre und welche Motive auf dem Bild oder im Verlauf des Spots welche Aufmerksamkeit bekommen und dann vielleicht auch noch mit welcher Erregtheitszustand. Also es könnte man bestimmt auch interessant auf Kunst anwenden.
Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Das finde ich mal sehr interessant. Wir belassen mal die AI, die Kunst von Radar. Wir hatten, da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Das finde ich eine coole Idee. Das nehmen wir auf jeden Fall.
Das ist ja wirklich eine spannende Geschichte zu sagen. Können wir Kreativität durch künstliche Intelligenz bewerten lassen, vielleicht sogar? Ja. Also das und welche Relevanz hätte das dann?
Das müssen wir gucken auch. Mal in die Kalender, wann Boston mal in Richtung Rheinland fährt und dann kommen wir mal bei dir vorbei.
Ja,
dann kommen
wir vorbei.
Das ist eine gute Idee.
Ja.
In dem Sinne, wir wissen nicht, was morgen wird. Wir wissen wohl, was gestern war. Es ist ja immer so schön. Und bleibt neugierig, bleibt an dem Thema dran. Ich glaube, es gibt ganz viel zu lernen und wir schauen mal, wo uns das hinführt. Und in diesem Sinne, vielen Dank an euch drei. Es war eine spannende Diskussion. Ich kann noch lange, lange darüber fortführen. Das machen wir dann offline weiter. Und in dem Sinne übergebe ich dann wieder an Vivian und Danilo. Herzlichen Dank.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2023. Es diskutierten Harald Fortmann, Executive Partner bei 514, Bosse Kühlenberg, Senior Advisor Operations and Technology bei Pilot, Thilo Herbig, Inhaber der Galerie Streulicht und Van Ray, Street Art und Graffiti-Künstler. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.